Liebe Gemeinde, bad news are good news. Das ist ein menschliches Phänomen. Warum sind schlechte Nachrichten für uns interessanter als gute Nachrichten? Sicherlich haben Sie von dem schrecklichen ICE-Einsatz der Einwanderungsbehörde in den USA gesehen oder gehört, die den Krankenpfleger Alex Pretty erschossen haben. In kürzester Zeit wurde dieses Video 400.000 Mal angeklickt. Am selben Tag gab es aber auch richtig gute Nachrichten. Die Fischerei an der Atlantikküste wird für 4 Wochen gestoppt und durch diese Maßnahme werden Delfine geschützt. Oder in Europa übertreffen erneuerbare Energien fossile Brennstoffe. Und mein Highlight war an diesem Tag: Leihgroßeltern unterstützen Familien, ein tolles Projekt gegen Einsamkeit im Alter und Entlastung junger Eltern. Haben Sie von den 3 guten Nachrichten an diesem Tag gehört? Was ist es, warum wir Menschen sofort das Schlechteste glauben und dem Guten misstrauen? Und ja, wir Deutschen sind darin Weltmeister. Der Begriff German Angst ist auf der ganzen Welt bekannt. Einmal hat es natürlich mit unserem Steinzeitgehirn zu tun. Wir sind darauf programmiert, Gefahren und Bedrohungen schnell zu erfassen. Wir reagieren auf negative Reize intensiver und erinnern uns besser daran. Schlechte Nachrichten erhöhen unsere Aufmerksamkeit und obwohl wir uns alle gute Nachrichten wünschen, nehmen wir negative mehr wahr. Eine verzerrte Wahrnehmung davon ist leider die Folge. Die ständige Konfrontation mit Katastrophen und Krisen führt zu dem Glauben, dass die Welt negativer ist, als sie es tatsächlich ist. Die Jünger Jesu und wir im Hier und Heute, reagieren sehr ähnlich. Lassen Sie uns hineinspüren und hören, wie Jesus bei der 3. an Leidensankündigungen mit seinen Jüngern spricht. Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten, und am 3. Tage wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie begriffen nicht, was gesagt war. Dank der 4 Evangelisten ist die Leidensgeschichte Jesu die wohl best überliefertste Geschichte der Bibel. Fast im Stundentakt können wir diesen Ereignissen folgen. Misshandelt, verspottet, angespuckt, gefoltert, getötet. Ein Horrorszenario. Auch wenn es Jesus ihnen schon 2-mal versucht hat zu erklären, sie konnten es nicht begreifen. Alles in den Jüngern sträubt sich dagegen. Sie sind im Panikmodus. Ihr Gehirn ist wie vernebelt vor Angst und vor Schmerz. Jesus betont die Prophetenworte. Er ruft ihnen Jesaja ins Gedächtnis: Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach noch vor Speichel. Auch auf Zacharia verweist Jesus: Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Und obwohl die Jünger die Worte der Propheten bekannt sind, ist alles wie ausgelöscht. Sie hören nicht, was Jesus sagt, noch verstehen sie seine Worte. Sie sind blind. Jesus kennt uns besser als wir Menschen uns meist selber kennen. Darum geschieht auf dem Weg nach Jerusalem in der Nähe von Jericho ein Zeichen, damit ihnen die Augen geöffnet werden. Versetzen wir uns in die Zeit der Jünger. Bis Jerusalem sind es noch knapp 30 Kilometer. 700 Höhenmeter müssen sie noch überwinden, 9 Stunden anstrengender Fußmarsch. Das Passachfest steht bevor, wir sind mit einer großen Pilgermenge unterwegs. Hören wir, was sich in der Nähe von Jericho ereignet hat. Es geschah aber, als er in der Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was da wäre. Da verkündigten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, was es sah, lobte Gott. Dieser Blinde hieß Bartimäus und er schrie, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Diese Wortwahl ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Sohn Davids ist die messianische Huldigung für den Erben des israelitischen Throns. Die Menschenmenge sagt Bartimäus nur, dass Jesus von Nazareth vorübergeht. Die Pilgermenge nennt ihn nicht Messias. Sie nennen ihn nach seinem gewöhnlichen Namen. Und doch schreit Bartimäus noch einmal, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus fühlt sich angesprochen und durch seine Reaktion offenbart er sein wahres Wesen. Er ist der Messias und widerspricht dem Titel nicht. Mit voller Macht und Herrlichkeit gewahrt er Bartimäus in uneingeschränkter Freiheit eine Bitte. Aus der Bitte heraus erfahren wir, dass Bartimäus nicht immer blind war und sich nichts sehnlicher wünscht, als wieder sehen zu können. Und aus früheren Heilungen wissen wir, dass Jesus oft danach dem Geheilten sagte, er solle es bitte für sich behalten. Auch hier ändert sich Jesu Verhalten grundlegend. Bartimäus wurde Teil der Pilgerschar und folgte ihm nach. Dein Glaube hat dir geholfen. Obwohl die Pilgermenge Bartimäus zum Schweigen bringen wollte, hat er seinen Glauben an Jesus Christus nochmal herausgeschrien. Ihm alle Ehre, alle Erkenntnis entgegengerufen. Ja, du, Jesus von Nazareth, bist Sohn Davids. Du bist der Erbe des Throns. Ich breche es mal in vereinfachten Worten herunter für uns. Er hat ihm nichts anderes als entgegengerufen als Jesus Christus, Gottes Sohn. Hören, das Schlimmste sofort annehmen, dann die Chance bekommen zu sehen oder besser gesagt, das Ganze noch einmal mit offenen Ohren hören. Und was hören wir jetzt? Hören wir immer noch und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden und sie werden ihn geißeln und töten? Sind wir noch im Panikmodus? Oder hören wir und am dritten Tage auferstanden? Wir hören die Worte Jesus mit dem Wissen von Ostern. Da haben wir was den Jüngern voraus, die sich mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem machen. Und egal wie oft ich die Evangelien gelesen habe, nie fragt einer der Apostel: Jesus, du sag mal, kannst du mir das mit der Auferstehung mal erklären? Mir fällt sofort der zweite Brief des Timotheus ein. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wie wollen wir in die Nachfolge gehen? Mit schwerem Herzen und mit einem geschlagenen Gemüt oder mit der Liebe und der Hoffnung auf Jesus Christus, der uns stark macht für diese Welt? Wir leben in schwierigen Zeiten, aber sind die Zeiten tatsächlich schwieriger als frühere Zeiten? Leider lernen wir Menschen nicht gerade viel dazu. Schreckliche Kriege, Hunger, Menschen, die unterdrückt, geschlagen und getötet werden, gibt es und gab es. Für mich heißt Nachfolge das Schlechte in der Welt sehen und es benennen, sich dagegen auflehnen, jeder nach seinen Möglichkeiten. Alles Gute und Schöne in mir aufzusaugen und an andere Menschen weiterzugeben. Mit dem Wissen im Herzen, dass für mich der Wunsch des Bartimäus genauso gilt. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Herr, mach, dass ich wieder sehen kann, damit die frohe Botschaft niemals leise wird. Amen.